Also jetzt unsere nächste Vortragende, Frau Sandra Lovin von der INIT AG mit dem Vortrag, wo kann Verwaltungshandeln von Bürgerbeteiligungen profitieren? Herzlich willkommen.
Ja, hallo, liebes Publikum. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Ich muss mich erstmal so ein bisschen an diese Geräuschkulisse hier gewöhnen. Das ist doch ganz schön laut, wie es losgeht. Aber ich hoffe, ich kann Sie ein wenig begeistern für das Thema erfolgreiche Partizipationsprojekte oder anders genannt, wo kann Verwaltungshandeln von Bürgerbeteiligung profitieren. Ich bin Sandra Lovin, ich komme von der INIT AG und wir sind ein Unternehmen, das hier in Berlin sitzt mit ungefähr 200 Mitarbeitern insgesamt und 100 davon ungefähr, hallo, sitzen hier an der Spree. Sieht man unser Hauptgebäude, sieht etwas düster aus, ist es aber gar nicht, von innen Licht durchflutet. Zwei Worte zu uns gleich noch und danach werde ich überleiten im Thema E-Partizipation im Kontext von Open Government Diskussionen. Eigentlich ist Partizipation und Beteiligung immer eingebettet in dieses große Schlagwort Open Government und das werden wir ein bisschen sortieren. Was heißt das eigentlich? Danach gebe ich noch einen Ausblick auf unsere heute gelaunchte Softwarebox, die Dialogbox. Das ist ein Software-Framework für E-Partizipationsverfahren, das stelle ich Ihnen kurz vor und am Schluss noch ein kurzer Ausblick zum Thema erfolgreiche Bürgerbeteiligungsprojekte. Was passiert da jetzt gerade in Deutschland? INIT als Unternehmen gibt es seit 1995, also schon relativ lange, sind spezialisiert auf IT-Lösungen für die öffentliche Verwaltung. Fast 80-90% unserer Kunden kommen aus dem Public-Sektor. Das heißt, wir sind spezialisiert auf Verwaltungen, dafür Service anzubieten, aber auch für Regierungen. Das machen wir nicht nur in Deutschland, auch wenn hier unser Hauptfokus ist. Wir haben auch Niederlassungen in Brüssel, in Abu Dhabi und in Delhi. Und auch dort arbeiten wir mit den entsprechenden Verwaltungen zusammen. Dieser Fokus spiegelt sich dann auch in dem Ranking wieder, in den branchenüblichen. Da sind wir sehr hochgerankt im Bereich E-Government. Warum kennen wir uns aus im Bereich Open Government? Das hat nicht nur mit unserem Kundenstamm zu tun, sondern mit zwei weiteren Aspekten. Wir als Agentur beteiligen uns im nationalen IT-Gipfel der Bundesregierung. Dort beraten wir insbesondere in der AG3. Die hat sich spezialisiert auf innovative Angebote des Staates. Und da gibt es drei Themen, die wir besetzen. Das ist einmal die Stellungnahme zur nationalen E-Government-Strategie, also das Umsetzungskonzept, wo wir die Federführung in der Arbeitsgruppe hatten. Das zweite ist die Begleitung und Erarbeitung des E-Government-Gesetzes des Bundes. Und das dritte ist das Thema Open Data, wo wir uns engagieren. Die tägliche und kontinuierliche Expertise kommt aber natürlich aus unseren Projekten. Da machen wir viel, immer einmal in Dialoganwendungen, Partizipationsformaten für die Bundesregierung, also für Bundesministerien und Verwaltungen und haben auch, darauf gehe ich später nochmal ein, die erste Online-Anhörung im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens für ein Bundesland entwickelt. Wenn man sich die gesamte Diskussion von E-Government im Kontext der E-Partizipation anguckt, dann sieht man, dass eigentlich drei Themen diese Diskussion beherrschen. Das erste ist das Thema Zusammenarbeit und Kollaboration, also wie arbeiten IT-gestützt Verwaltungen untereinander, miteinander und wie läuft die Kollaboration zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Der zweite Aspekt ist der Aspekt der offenen Daten, Open Data, die Bereitstellung von nützlichen Daten über aktuelles Verwaltungshandeln, das ist im Sinne des Transparenz. Wie kann ich es schaffen, mehr Daten aus dem Verwaltungshandeln dem Bürger zur Verfügung zu stellen, ihn damit zu enablen, ihn zu einem mündigen Bürger zu machen, der auch in Partizipationsverfahren über das entsprechende Wissen verfügt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und schlussendlich ist es das Thema Beteiligung und Partizipation selber. Bürger und Unternehmen bringen ihre Expertise in verwaltungsbezogene Prozesse ein, stimmen ab, diskutieren, geben ihre Meinung. Grundlage der Partizipation ist unter anderem die NEXT, die nationale E-Government-Strategie, also die Strategie des IT-Planungsrates, was das Thema E-Government angeht, für Deutschland. Der IT-Planungsrat hat sich gezielt die Förderung der Mitwirkung von Bürgerunternehmen an Gestaltung und Verzug von öffentlichen Aufgaben festgestellt. Das sind relativ viele Ziele, die mit Maßnahmen hinterlegt wurden, die auf diese Teilhabe zielen. Zwei will ich da besonders herausnehmen. Das ist das Ziel 12 und 13, nämlich die Mitwirkung von Bürgern und Unternehmen wird gefördert. Wie soll die gefördert werden? In der politischen Meinungsbildung, bei der Gestaltung von Planungs- und Entscheidungsprozessen, soweit es rechtlich möglich wird, immer durchgesetzt wird. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, alle föderalen Ebenen, nämlich Bund, Land und Kommune, bieten abgestimmte technische Möglichkeiten der Partizipation an. Also das Verwaltungshandeln soll in diesem Fall ineinander übergreifen. Davon sind wir noch weit entfernt. Das ist eine Zukunftsvision, die als Zielsetzung gemeint ist und noch einige Jahre brauchen wird, bis da entsprechende Lösungen auf dem Tisch sind. Der zweite Aspekt ist der Wirkungsaspekt. Für die Bürger und Unternehmen ist es wichtig zu sehen, wie sich die Teilhabe auswirkt und wie die Ergebnisse der Partizipation, also wenn sie zum Beispiel beim Gesetzgebungsverfahren ihre Meinung abgeben, tatsächlich wieder einfließen in den politischen Prozess. Was oft als Kritik geäußert wird, ist ja, dass in Partizipationsprozessen diskutiert wird von der Community, aber das nicht keinen Anschluss findet an das direkte Verwaltungshandeln, sondern eine getrennte Aktion ist. Und diese Wirkungsweise soll gestärkt werden. Die Handlungsfelder von Partizipation erstrecken sich dabei über alle föderalen Ebenen, kommunal, föderal und national, sind aber sehr unterschiedlich von ihrer Ausprägung und auch von ihrem Wirkungsgrad. Bei kommunalen Partizipationsanwendungen geht es in erster Linie um sehr konkrete Sachverhalte, wie zum Beispiel den Bürgerhaushalt. Es gibt ja viele Projekte zum offenen Bürgerhaushalt, hier in Berlin-Lichtenberg zum Beispiel, in Köln oder viele, viele andere, wo darüber abgestimmt wird und Vorschläge gemacht werden, wie Gelder ganz konkret verwandt werden sollen im Stadthaushalt und wo auch Vorschläge für Spareffizienz eingegeben werden können von den Bürgern. Der zweite Aspekt sind Stadtentwicklungsprojekte, wie zum Beispiel Planfeststellungsverfahren oder Ähnliches. Auch das sind sehr konkrete Projekte, in denen der Bürger in Beteiligung auch schon rechtlich aufgefordert ist, teilzunehmen. Und deswegen eignen sie sich gut für Partizipationsprojekte. Das dritte ist das Thema Anliegenmanagement, also der Bürger kommuniziert sein Anliegen an die Verwaltung. Auf der föderalen Ebene, also auf der Ebene der Bundesländer, wird es etwas abstrakter. Da haben wir Agenda- und Politikfeldgestaltung, also Strategiepapiere zum Beispiel, die rausgegeben werden und diskutiert werden von der Community. Oder aber auch Gesetzgebungsprozesse, und da wird es schon wieder sehr konkret. Da werde ich Ihnen gleich noch einige sehr konkrete Beispiele zu nennen. Auf der nationalen Ebene wird es noch mal ein Stückchen abstrakter und noch mal ein bisschen schwieriger, den Wirkungsgrad zu erfahren, der dahinter steht. Dort geht es um gesamte Politikfeldgestaltung oder um Dialogangebote. Der Bürger fragt, der Minister antwortet. Da gibt es diverse Plattformen, die das immer mal wieder versucht haben. Keine, die ich kenne, die es kontinuierlich gemacht hat, sondern immer punktuell für bestimmte Aspekte. Darunter als Bild sehen Sie zum Beispiel das Nachhaltigkeitsstrategiepapier der Bundeskanzlerin. Das wurde in einem Verfahren von der Community bewertet, kommentiert und weiterentwickelt. Schaut man sich die Deutschland-Landkarte für laufende Beteiligungsprojekte an, das ist hier mal eine Zusammenstellung von meinedemokratie.de, die das analysiert haben, dann sieht das auf den ersten Blick sehr positiv aus. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man aber, dass es einfach noch ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Es dominieren die Projekte, die Abgeordnetenbefragungen sind, Bürgerhaushalte, Bürgerbegehren und Ähnliches. Und Petitionen, darunter kommen noch einige zum Bürgeranliegen und dann wird es schon sehr dünn. Um eine flächendeckende Partizipation in Deutschland über mehrere Ebenen zu gewährleisten, müsste sich diese Zahl verzehnfachen oder noch mehr. Partizipationsfahrten sind aber nicht nur zahlenmäßig nicht flächendeckend vorhanden, sie werden auch sehr oft in ihrem Wirkungsgrad kritisiert. Jetzt gerade vorgestern gab es einen großen Artikel von der Süddeutschen über wirkungslose Dialogangebote des Staates. Politik und Kommunikation titelt mit Alles ist Fake. Und das betrifft das, was dort im Fokus steht, in erster Linie die Angebote der Bundesregierung, also der Bundesebene, wenn man das föderal sieht, die hinterfragt werden und das nicht ganz zu Unrecht aus verschiedenen Perspektiven. Einmal wird oft die Ernsthaftigkeit und die Singularität der Verfahren kritisiert. Also es gibt einen Bürgerdialog mit der Kanzlerin, der ist dann aber nur einmal und nicht immer wieder kontinuierlich verstetigt aufgehoben. Deshalb wird die Ernsthaftigkeit der Dialogbereitschaft mit dem Bürger infrage gestellt. Und es ist natürlich eine Frage der Kosten, wenn Sie singuläre Formate aufbauen, Redaktionen dahinter haben und Ähnliches, dann ist die Effizienz nicht so durchgehend, deswegen steht das stark in der Kritik. Was nicht funktioniert, kann aber immer verbessert werden. Ich sehe da insbesondere zwei Themen und zwei Erfolgsfaktoren, und die Partizipationsprojekte verstärken könnten. Das eine ist der Fokus auf Verfahren mit hohem rechtlichen Formalisierungsgrad, also das Andocken an bereits bestehende Verwaltungsprozesse, wo die Beteiligung an konkreten Entscheidungsvorgaben per Gesetz oder per Verwaltungsnorm eh schon vorgegeben ist. Das sind insbesondere Prozesse in der kommunalen Ebene. Viele davon gehören zum Bereich Bau und Entwicklung, Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren und Ähnliches. Da gibt es die Vorgabe des Einbezugs der Bürger, und dieser Transfer, das zu verknüpfen mit digitalen Medien, ist relativ schneller Schritt, der zu gehen wäre. Der zweite ist der Punkt der Anhörungsverfahren im Gesetzgebungsprozess. Auch hier gibt es vorgegebene Anhörungsverfahren für bestimmte Gesetzestypen, die zum Teil der Lobby und zum Teil dem Bürger vorgegeben sind. Und auch hier gibt es Beispielprojekte, wo konkrete Ansatzpunkte sind. Der Wirkungsgrad von solchen Projekten ist sehr hoch, weil die Vorgaben, dass es wieder zurückfließen muss in das Verwaltungshandeln, bereits rechtlich geregelt sind. Der zweite Punkt ist einfach, die Prozesse selber oder die Verfahren selber besser zu machen. Nutzung aller Dimensionen und aller Handlungsoptionen habe ich das hier mal genannt, nämlich mehr Transparenz für den Bürger durch die Verwendung öffentlicher Daten. Ja, Open Data, die Daten sind vorhanden in der Verwaltung, sie sind inzwischen auch so aufbereitet, dass man sie gut bereitstellen kann. Es fehlen zum Teil die Schnittstellen noch und natürlich auch die Plattformen, in denen das Ganze einfließt, um Beratungsprojekte durchzuführen. Ein paar davon, die es gibt, werde ich Ihnen gleich vorstellen. Dann sind es die zentralen Anlaufpunkte, die fehlen. Der Bürger selber weiß zum Teil überhaupt nicht, wo er sich beteiligen kann, wo er abstimmen kann, weder thematisch noch örtlich. Und deswegen sind Metaportale und übergreifende Plattformen gefordert, die einen zentralen Zugangspunkt geben zur Beteiligung, die möglich ist. Schlussendlich ist es auch das Thema der verbindlicheren Verfahren durch Nutzung von Authentifizierung. Ich habe hier nochmal einen Ausblick gegeben auf den neuen Personalausweis. Warum ist das so wichtig? Wir haben das Problem, dass in vielen Abstimmungsverfahren und Beratungsverfahren Mehrfachnennungen oder Robots eingesetzt werden und dadurch die Meinungsbildung verzerrt wird. Wir haben oft keine Nutzung von Klarnamen, die eine Authentifizierung in rechtlichen Prozessen möglich machen, oder Legitimationsverfahren aller Art. Die üblichen Anwendungen, die man da in Community-Ebenen benutzt, wie Double Opt-in oder IP-gestützte Anmeldeverfahren, sind dafür nicht wirklich nutzbar. Was Sie machen können, ist weiterzugehen in DE-Mail-Verfahren oder in Post-Ident-Verfahren, die sehr aufwendig sind oder auch nicht. Und schlussendlich braucht man aber eins, das alle Ebenen umfasst. Und das könnte so etwas sein wie die EAD-Funktion des neuen Personalausweises oder Ähnliches, wobei Sie hier wiederum vor dem Problem stehen, dass der Verbreitungsgrad des neuen Personalausweises noch erschreckend gering ist, beziehungsweise die Entscheidung auf eine andere ID-Verifizierung nicht gefallen ist. Ja. Ich kann Sie leider überhaupt nicht verstehen, aber Sie können gerne jetzt schon eine Frage stellen. Da kommt ein Mikro, das hilft, glaube ich.
Wie sieht es denn aus mit der Enttransparenzierung? Weil so hat man ja das Problem bei der Internetabstimmung, dass man ja nicht nur Spuren hinterlässt, sondern technisch im Endeffekt an ein System seine persönliche Wahl. Also die Art der Geheimwahl, die man eigentlich ja jedem offen steht in einer öffentlichen Welt. Also er muss ja autorisiert sein, dass er wählen kann. Aber was derjenige wählt, muss eigentlich auch im schlechtesten Fall revisionstechnisch eigentlich abgesetzt sein, dass ihm kein anderer wie Staat oder sonst was sagen kann, die Jungs haben alle die Partei gewählt, die kommen nächstes Mal ja näher drin oder werden gleich weggesetzt. Wie sehen da die Sicherungsverfahren aus? Gibt es da Ansätze für?
Ja, Ansätze gibt es viele. Also es gab ja viele Tests von europäischen Wahlen, von übergreifenden Landeswahlen, die mal simuliert wurden. Ich kenne keine, die die ersten Sicherheitshürden übersprungen hat. Also da gibt es immer noch große Schwierigkeiten dahinter.
Also dafür hätte ich einen Vorschlag, ohne dass man an den elektronischen Ausweis koppelt. Man kann ja im Endeffekt so eine Art Zufallsgenerator, sag ich mal, generieren und jeden, der wahlberechtigt ist, im Endeffekt so eine Ziffernquote, der später eingelesen wird, damit es kein Fehler beim Eingeben wird, mitgeben. Der kann ja aus 64 Zeichen sein, generiert sein. Ja. Muss natürlich sichergestellt sein, dass es keine Doppelten gibt.
Ja, also mit den
EID. Eine ältere Person im Endeffekt, denn die Schwierigkeit bei den ganzen Internetgeschichten ist ja, dass die ganze ältere Gesellschaft, ab, sag ich jetzt mal, 50 plus Gesellschaft, da ist ja nicht jeder unbedingt im Internet und nicht jeder affin. Und das hat auch nicht jeder einen Internetzugang. Also ich meine jetzt nicht den physikalischen Zugang, sondern generell, weil sie sich mit den Medien nicht auskennen. Und daher natürlich die Variante Abstimmung komplett übers Internet eigentlich nicht, oder Bürgerdienste übers Internet, nicht vollwertig setzbar ist. Man müsste ja später mobile Einheiten oder irgendwas schaffen, um auch diesen Leuten, wenn man sagt, 8% der deutschen Bevölkerung an älteren Leuten hat null Kommunikation zu anderen Leuten. Dann müsste man auch diesen
also
ja die
es geht ja erstmal nicht darum, Partizipationsverfahren zu erfinden, die andere Wege ausschließen. Es sind ja momentan immer additive Community-Anwendungen, zum Beispiel in Gesetzesanhörungsverfahren, da die Community einfach breiter zu machen. Insofern würde ich jetzt den Haken von wir schließen damit Leute aus noch gar nicht sehen. Davon sind wir noch weit entfernt, weil die Verbreitungsgrade noch gar nicht so weit sind. Genauso bei dem neuen Personalausweis, den EID-Funktionalitäten, die dahinter stehen, das würde schon funktionieren. Aber eben das Problem ist der Verbreitungsgrad, der da ist und auch der prognostizierte, das ist das Problem, der prognostizierte Verbreitungsgrad des N-Pass rückt in weite Ferne. Also das wird uns Jahre kosten, damit weiterzugehen.
Nur zur Info im Behördenanzeiger, den ich vor kurzem mal durch einen Freund bekommen habe, stand von vorletzter Woche drinne, dass bis 2015, spätestens 2020, ja eigentlich die gesamte Gesellschaft von Deutschland in der Lage sein soll, online-technisch alle Bürgerdienste abfackeln zu können. Also abhandhaben zu können. Bedeutet auch mit diesen kuriosen Ansätzen Landeseinwohnermeldung über Facebook, was ich für den absoluten Unfug des Jahres halte, aber scheinbar hat man auch da Bestrebungen zu und hat sich irgendwas dabei gedacht. Daher denke ich, wird diese Fragestellung gar nicht mehr entscheidend sein, sondern es ist ja wohl scheinbar auch schon gesetzgebungstechnisch auf den Weg gebracht worden, so wie es sich anhört, dass bis dahin eigentlich, wenn jeder den Zugang hat, auch denn, sag mal, die Servicedienstleistung zur Verfügung stehen muss.
Genau, also es wird ja auch daran gearbeitet, eine Verbreiterung dessen anzubringen, aber gerade die kommunale Verknüpfung oder die föderale Verknüpfung oder die über die verschiedenen Ebenen hinweg ist noch gar nicht in Sicht. Ja? Also da gibt es noch diverse Hürden, die dahinter sind. Die Visionen, ich glaube, Staatskowski hat es heute Morgen auch in der Intro-Rede gemacht, die Visionen, die dahinter stehen, sind groß. Nach meiner Einschätzung wird es noch lange dauern und selbst die Verfahren, die möglich wären, jetzt in die Breite zu bringen, ist noch ein großes Hindernis. Ich würde an dieser Stelle mal weitermachen. Wir können gerne danach noch im Nachgang weitergehen. Ich will noch einen Ausblick geben über das Software-Framework, was wir heute gelauncht haben oder heute launchen werden von INIT, die Dialogbox. Das ist ein Forschungsprojekt zusammen mit der FH Brandenburg, das in erster Linie sich auf Community-Anwendungen spezialisiert hatte. Da wurde ein Community-Portal, ein Community-Software gebaut mit den klassischen Funktionalitäten von Foren, Wikis, Blogs, Abstimmungen und Ähnlichem. Das wurde weiterentwickelt mit den Nachfragen zur Partizipation. Und zwar für zwei Zielgruppen. Einmal, um Bürger untereinander zu vernetzen, also Fach- und Expertennetzwerke möglich zu machen. Und die entsprechenden Konsultationsverfahren und Bürgerdialogverfahren zu ermöglichen und das möglichst schnell und einfach, was heißt Bürgeranliegen, Bürgerhaushalte, Planungsverfahren und auch Gesetzesanträge. Die Software wird lizenzkostenfrei zur Verfügung gestellt. Wen es interessiert, wir haben heute die entsprechende Website mit dialog-box.de freigestellt, da wird das nochmal weiter ausgeführt. Ein Wort noch zur Dialogbox. Das besteht, ist modular zusammengestellt und je nach Verfahren und Partizipationsart, die Sie anwenden müssen, können Sie sich das zusammenklicken, gibt es Basismodule, die da allen dabei sind, wie das CMS, die Suche, Registration und Ähnliches und besondere Module wie zum Beispiel Kartenintegration. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn Sie ein kommunales Anliegen haben, das mit Bau zu tun hat und Sie müssen eben viele Anwendungen, große Datenmengen zur Verfügung stellen, die als Hintergrundwissen wichtig sind. Hier bei diesem Softwareprodukt haben wir auch die NPA-Authentifizierung mit Login als Modul, das man dazu nehmen kann, entwickelt. Hier können Sie sich mit dem neuen Personalausweis und der EID-Funktion eindeutig identifizieren. Das ist insbesondere wichtig, wenn es darum geht, dass Sie regional begrenzte, zum Beispiel Gesetzgebungsverfahren haben. Also wenn Sie ein Gesetz haben, das nur in Sachsen hält, dann brauchen Sie natürlich eine Community, die auch nachweisen kann, dass sie nur aus Sachsen kommt und dort ihren ersten Wohnsitz hat. Es werden standardmäßig 4 verschiedene Typen unterstützt. Das ist einmal die Konsultation. Bei Konsultationen geht es in erster Linie um den Austausch von Informationen. Deswegen ist die Forenintegration hier wichtig und der Upload von Informationen. Bei den Bürgeranliegen ist es die Dialogform, also das Dialogische, habe ich die richtige Verwaltung, die ich ansprechen kann und die Bewertungsfunktion, die wiederum zu Meinungsbildungen führen. Bei den Bürgeraushalten sind es Abstimmungsverfahren, die mit integriert werden und bei den Gesetzesanliegen ist es eigentlich alles drei, sowohl die Information, die Kommentierung als dann auch die Weitergabe. Bei den Bildern sehen Sie ganz links oder ganz rechts, wir wollen deinen Kopf. Das ist ein Gesetzgebungsverfahren aus Baden-Württemberg, das ich Ihnen gleich noch zeigen würde, was auf dieser Logik realisiert wurde. In der Zukunft wird die Software weiter ausgebaut als PaaS, also Platform as a Service, und mandantenfähig gemacht und später dann eine Cloud-Infrastruktur integriert. In der Weiterentwicklung ist es insbesondere der Best-Practice-Pool, von dem wir uns viel versprechen, die Wiederverwendung von vorkonfigurierten Prozessmodellen, also die Erfahrungen, die andere zum Beispiel bei Anliegeverfahren gemacht haben oder bei Bürgerhaushalten gemacht haben, in den Prozessen, die dahinter liegen, in der Art der Moderation und Ähnlichem, auch mit Prozesslogiken und technischen Logiken zu unterlegen. Hoppla, ich habe mich gerade selber rausgeworfen, jetzt muss ich mal gucken hier. Verzeihung. Ich möchte Ihnen gerne noch ein paar Beispiele für erfolgreiche Bürgerbeteiligungsplattformen zeigen, die gerade am Markt sind und, glaube ich, das Spektrum, das dahinter liegt, ganz gut widerspiegeln. Das ist einmal die jetzt schon dreimal erwähnte verfasste Studierendenschaft in Baden-Württemberg. Das erkennt man unter www.wirwollendeinkopf.de. In Baden-Württemberg ist das ein Portal, das das Landesministerium auf den Weg gebracht hat. Und zwar ging es darum, dass sie in Baden-Württemberg so eine verfasste Studierendenschaft einführen wollten und hatten zwei Ziele. Einmal das Gesetz selber in der Community bekannt zu machen und zum Teil und als zweites Ziel auch die Kommentierung des Gesetzentwurfs digital begleiten zu lassen. Das Projekt war voll integriert in den formalen Prozess, das heißt, der Referentenentwurf, den es gab, wurde in die offizielle Anhörung gegeben und parallel dazu startete eben diese Plattform mit ihren Dialoganwendungen, wo der Gesetzentwurf entsprechend kommentiert werden konnte. Es gab dahinter, und das ist, glaube ich, gehört zu dem Erfolg dieser Plattform, ein Verbindlichkeitsversprechen. Und zwar, dass das die meist unterstützten Änderungsvorschläge auch beraten werden würden, also in die Beratung einfließen. Das wurde gemacht und jetzt gerade startet die erste und zweite Lesung im Landtag. Das zweite Thema ist Anliegenmanagement. Fix My Street und der Merker Brandenburg zum Beispiel sind Beispiele dafür. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Fix My Street ist ein Projekt aus England, sehr bekannt. Da geht es darum, dass der Bürger kommunal, je nachdem, wo er wohnt, mit der Verwaltung in Kontakt treten kann und sagen kann, hier ist die Lampe kaputt, hier funktioniert die Ampel nicht, hier wurde der Müll nicht weggetragen und Ähnliches. Und auch hier, ähnlich wurde es kopiert dann für den Merker Brandenburg und ausgerollt auf verschiedene Regionen. Auch hier hängt der Erfolg ganz stark von dem verbindlichen Serviceversprechen statt. Die haben sich als Verwaltung selber eigene SLAs gegeben, die dahinter liegen. Bei Merker Brandenburg zum Beispiel ist es so, dass sie sagen, spätestens nach 3 Werktagen muss so ein Anliegen schriftlich und verbindlich beantwortet werden oder eben gesagt werden, innerhalb eines Tages, welche andere Organisation dafür zuständig ist und damit Kontakt aufgenommen werden. Und das gehört auch wiederum zum Erfolg der Plattform. Bei diesen Anliegenplattformen, die es mannigfaltig inzwischen gibt und die großen Erfolg haben, ist ein weiter wichtiger Punkt die technische, einfache Erreichbarkeit. Also, dass man mobil zum Beispiel darauf zugreifen kann. Ja? Und dass die Hürden, wie stelle ich so ein Anliegen ein, sehr gering sind. Also, dass jetzt nicht ein sehr langen Registrierungsprozess durchlaufen muss, dass die Beschreibungen kurz sein können. Und dass ich das weitergebe. Frankfurt gestalten, das ist ein Beispiel für E-Partizipation und Open Data. Das ist ein Portal von der Open Knowledge Foundation, also nicht von Frankfurt selber. Aber hier wird auf Daten im Ratssystem zurückgegriffen. Also alles, was besprochen wird im Rat, alle Entscheidungen, die gerade laufen in der Frankfurter Bürgerschaft, werden hier integriert per Schnittstelle. Und man kann sich über dieses Kartentool reinzoomen und gucken in meinem Umfeld, was wird da, was betrifft mich eigentlich gerade als Bürger. Dann gibt es Kommentierungsfunktionalitäten, Diskussionsebenen und Ähnliches. Und das ist sehr intelligent gemacht, da liegen viele, viele Daten hinter. Angeschlossen ist dazu auch noch der offene Haushalt. Also die Haushaltsdaten von Frankfurt, die offen sind, werden auch noch entsprechend diesen Anliegen und verschiedenen Themenclustern transparent und per Schnittstelle jederzeit aktuell zugeliefert. Schlussendlich, komme ich aber immer wieder darauf zurück, geht es auch um die Etablierung übergreifender Plattformen. Also einfach mal zu gucken, wie kann ich die sprießenden und aber immer als Insellösung funktionierenden Partizipationsverfahren bündeln? Wie kann ich einen Meta-Zugang dazu geben, sodass ich weiß, wenn ich aus Nordrhein-Westfalen komme, wenn ich aus Berlin komme oder wenn ich mich für bestimmte Themen interessiere, wo ich mich im gesamten Verwaltungs- und politischen Prozess engagieren kann. Das könnte zum Beispiel sein, eine mandantenfähige Beteiligungsplattform für alle Bezirke in Berlin oder auch eine Plattform wie partizipation.bund.de, wo diese Dialogformen zwischen Bundesministerien und dem Bundespresseamt mit dem Bürger gesammelt werden, sodass man da auch eine bessere Transparenz hat, was funktioniert nicht, welche Themen werden untereinander besprochen und Ähnliches. Ja, ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Einblick geben in das Thema. Und wenn Sie noch Fragen haben, wir sind leider mit der Zeit durch. Mein Stand ist gleich hier an der Ecke, Init, ganz orange. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Danke.
So, danke sehr an die Frau Lovin.